Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Montag, Rasengeflüster, fast schon eine historische Ausgabe, Sebastian. Guten Tag, schöne Grüße nach Würzburg.
Schöne Grüße nach Dresden, Jens.
Ja, historisch deshalb. Nach 10 Wochen dürfen wir heute mal wieder über Fußball sprechen.
Das ist wirklich schön.
Und über diesen ersten Geisterspieltag in Liga 1 und Liga 2. Zunächst Dankeschön an Fabian237. Der hat uns eine 5-Sterne-Bewertung geschickt. Euer Podcast ist mega. Danke für die Bewertung. Danke auch für deine Frage. Hat mich gefragt, weil ich ja für den August plädiert habe, wie ich das dann denn sehen würde. Da dürften ja dann trotzdem keine Zuschauer rein, weil es eben immer noch keinen Impfstoff oder keine Medikamente gibt. Auch wenn das jetzt am Wochenende gut funktioniert hat, Fabian, bin ich immer noch der Meinung, im August oder speziell dann im September hätte es ein ausgefeiltes Konzept gegeben. Vielleicht dann auch Spiele schon mit begrenztem Publikum, denn das Verbot für Großveranstaltungen läuft ja erstmal nur bis 31. August. Und ich gehe fest davon aus, dass wir dann im Spätsommer auch ein bisschen mehr Routine noch haben mit Corona. Und dann hätte man dieses Konzept, dieses Hygienekonzept, was möglicherweise jetzt nicht das Schlechteste ist, aber noch weiter ausfallen können. Das ist meine Meinung und ich kippe jetzt nicht gleich um, weil das jetzt in der ersten und zweiten Liga an dem Spieltag funktioniert hat. Sebastian, was
war dein... Wo hättest du das noch verbessert?
Was?
Wo hättest du das noch verbessert, das Konzept?
Das Hygienekonzept? Ne, ich hätte eindeutig geklärt, wer dann wie in Quarantäne gehen muss. Also das ist ja eine der Schwierigkeiten. Also bei bestimmten Vereinen muss nur ein oder zwei Spieler, bei den bestimmten Vereinen muss eine ganze Mannschaft. Und das ist für mich eine Krux an dem ganzen Ding.
Aber kann ja das Konzept nichts dafür.
Nein, aber es ist aber ein Teil des Konzepts. So.
Und dann muss man. Alleine können Sie es ja nicht entscheiden, was passiert.
Ja, sicher,
dann muss man aber Gesetze hinwegsetzen.
Das sicherlich nicht. Man muss aber eine klare Regelung finden. Und das finde ich schwammig, nach wie vor. So. Und das in dem einen Ort gesagt
aber
wird.
Aber was wäre denn eine klare Regelung in deinen Augen nach?
Eine klare Regelung wäre, dass sicherlich die Behörde sagt, aber ich bin weiterhin der Meinung, so wie das in Dresden gehandhabt wurde, ist das nicht die schlechteste Regelung. Und ist ja auch von mehreren hier jedenfalls begrüßt worden. Zum Beispiel von einigen Spielern, von den Offiziellen. Und ja, also ich halte das für die richtige Regelung in Zeiten von Corona.
Ja, aber dann kannst du ja nichts garantieren quasi. Also das ist ja, wenn du immer alle in Quarantäne steckst.
Ja,
also
aber Sebastian, die Zahlen gehen zurück.
Wie Aue das gemacht hat, fand ich das ein bisschen, ja nicht logischer, aber ich fand das ein bisschen...
Aber du weißt ja, doch, dass du 4-5 Tage möglicherweise erst feststellen kannst.
Dann können wir auch 4-5 Tage machen, meinetwegen. Aber ja. Die 2 Wochen, wie Harti selbst gesagt hat, wenn nach dem zweiten Test immer noch alle negativ sind, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du da jetzt viele mitgenommen hast in dem
aber
Test.
Aber Marco Hartmann hat auch gesagt, dass er diese Entscheidung des Dresdner Gesundheitsamtes nachvollziehen kann.
Ja, nachvollziehen, okay, aber man muss ja irgendeine Lösung finden. Es kann ja nicht in Zukunft immer dasselbe sein, dass die ganze Mannschaft, das kann ja nicht das, es ist unmöglich, die Saison auf irgendeine Weise normal zu spielen, wenn das immer so ist. Also das, ich halte das überhaupt nicht für ein praktikables Konzept, das nur darauf auszulegen und dann zu sagen, ja, wenn einer ist, dann müssen wir alle gleich, das funktioniert einfach nicht. Wie soll das funktionieren in Zukunft?
Okay, deine Meinung. Also ich sehe es anders und bin auch der Meinung, dass wir im August oder im September viel, viel weniger Corona-Fälle haben und dass man dann mit der ganzen Situation hätte anders umgehen können.
Wir haben ja schon nicht mehr so viele Fälle, Jens. Ja. Wir sind jetzt schon an so einem Punkt, wo wir relativ wenige auf Gesamtdeutschland gesehen eigentlich sogar sehr, sehr wenige Fälle haben. Ne? Ja. Also wie viel haben wir noch? 15.000, 20.000 Fälle von 83 Millionen oder 85
gut,
Millionen.
Die Dunkelziffer wissen wir jetzt beide nicht, wie groß die ist, aber es ist natürlich deutlich zurückgegangen und damit eingehend sind die Lockerungen. Aber ich wollte heute gar nicht so viel über dieses Hygienekonzept diskutieren. Also wenn du jetzt noch Lust hast, darüber ausführlich zu diskutieren, können wir das gerne tun, dann lassen wir den Geisterspieltag beiserseite.
Also wir haben ja noch viel Zeit, so 5 Minuten rum. Nee, ich will auch nicht. Mich regt das Thema auch tierisch auf. Mich beschäftigt das Tag und Nacht noch viel mehr als die jetzt spielen, weil wir dürfen ja noch nicht spielen. Und von daher zerbreche ich mir natürlich auch den Kopf, aber das ist eben ein Punkt, wo das Konzept an seine Grenzen gerät, weil du eben da gesetzliche Auflagen erfüllen musst. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das zu vereinheitlichen oder zu sagen, dass immer alle in die Quarantäne müssen. Das kommt sicherlich auf die Situation drauf an. Wenn das jetzt wie bei Dynamo relativ unklar ist, man kann die Kette nicht nachverfolgen und es wäre zu gefährlich, einfach weiter zu trainieren, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber bei den anderen Fällen
so
hat ja
auch
die Nachtestung aber auch dem Konzept recht gegeben, dass da eben nichts passiert ist.
In Dresden ist es ja beim ersten Fall ja so gemacht worden. Da ist ja auch nur der betreffende Spieler in Quarantäne geschickt worden, weil es da eben auch noch kein Mannschaftstraining gab. Aber danach, bei den beiden anderen, konntest du halt nicht nachvollziehen, wer möglicherweise davon betroffen ist. Und dann kannst du nicht sagen, okay, wir stecken den nur erstmal in Quarantäne. Ich finde, das ist zu kurz gedacht in dem Fall.
Ja, aber du hast ja auch nicht mit jedem, also Jens, selbst, du weißt ja selbst, wie ein normales Training läuft. Also da habe ich niemals mit allen Kontakt. Niemals. Unmöglich. Also ich habe nicht mit jedem so eine intensiven Zweikämpfe und du musst ja trotzdem wissen, ne, dass die höchste Kategorie gilt eigentlich nur bei 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt und die haben das irgendwie auf Fußball runtergebrochen und haben gesagt, okay, 5 Minuten mindestens, dann ist die Wahrscheinlichkeit erst hoch, dass die Übertragung auch wirklich so funktioniert hat. Und weiß ich nicht, ob ich das mit allen habe, wenn ich das jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich jetzt mit Corona trainieren gehe und das nicht weiß, dass ich das habe, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich da jeden mitnehme. Zumal wir ja immer noch, sobald wir den Platz betreten und den Platz verlassen, immer noch diese krassen Maßnahmen haben und wirklich gar keinen Kontakt haben, immer noch zu Hause duschen, immer noch alles machen würden. Also, ne, das bleibt ja trotzdem. Du bist ja wirklich nur am Platz und wie gesagt, es führt nicht jeder mit jedem Zweikampf, außer du, keine Ahnung. Ja, Dynamo hat gesagt, die haben Standards gemacht, klar, aber selbst da. Aber okay, wie gesagt, die Kette war unklar und deswegen auch aus Vorsicht, was ja auch richtig ist, hat man das gemacht und jetzt ja, muss man gucken.
Ich Dynamo finde, jetzt unterstellen, dass sie das absichtlich gemacht haben, also das, weil der Ruf wie kommt ja von, naja, es wird ja von einigen suggeriert, naja, möglicherweise ja. War beim Gesundheitsamt irgendein Dynamo-Fan und dass man irgendwie möglicherweise versuchen wollte, dass die Saison abgebrochen wird, also es ist vollkommen.
Also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch die Erklärung von Harty jetzt in dem Interview, die ging mir schlüssig den Kopf runter und da habe ich keine Sekunde dran verschwendet, ehrlich gesagt.
Okay. Vielleicht kommen wir später nochmal zu Dynamo zurück, wenn wir dann über die zweite Liga sprechen. Der Geisterspieltag, muss man so sagen, erste, zweite Liga, das hat alles funktioniert. Gab auch im Fernsehen großes Interesse, Millionenquote, Neugier war natürlich entsprechend groß, wie das Ganze abläuft und natürlich war es die erste Sportveranstaltung seit vielen, vielen Wochen, seit 10 Wochen, um genau zu sein, hier in Deutschland. Auch die ganze Welt hat natürlich zugeschaut, die Bundesliga war sozusagen Protagonist des Weltsports oder des Weltfußballs. Ich fand, vieles lief besser als erwartet, Qualität des Fußballs war speziell auch in der Bundesliga recht ordentlich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, schöner war früher. Also das wirkte doch alles sehr, sehr klinisch und ein bisschen wie Labor. Irgendeine Zeitung hat geschrieben, der Fußball ist zurück, aber das Fußballgefühl ist noch nicht zurück. Und das muss man oder muss ich leider bestätigen. Also so richtig, dass ich sage, Mensch, endlich wieder Fußball, das habe ich bei mir noch nicht so richtig gemerkt. Oder, um es mit Thomas Müller zu sagen, es war wie alte Herren, 19 Uhr mit Flutlichtatmosphäre.
Ja, also das würde ja jetzt implizieren, dass jeder, der jetzt beteiligt war in der ersten und zweiten Liga, dass der gesagt hat, boah, geil. Also das wird ein absoluter Hammer. Also da kann man sich jetzt wirklich schon ewig lang drauf freuen, was da abgehen wird. Das ist, also für mich war das von Anfang an klar. Deswegen hatte ich gar nicht so hohe Erwartungen daran. Es war jetzt auch nicht so, dass ich 15.25 Uhr mit meiner Fernbedienung auf der Couch gesessen habe und gedrückt habe. Aber ich finde wirklich, dass man sich das angucken konnte. Also, na klar, wenn man zu hohe Erwartungen hatte, ich habe nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt das Wochenende nochmal frei und ja, deswegen habe ich die Zeit jetzt nochmal mit der Family genutzt. Wetter war gut, habe mir vor allen Dingen abends dann die Wiederholungen angeschaut und ja, dementsprechend war ich weder enttäuscht, noch war ich jetzt verwundert, wie gut das war. Also es war in Ordnung, fand ich, ohne das jetzt großartig zu überhöhen, aber die Qualität war schon recht in Ordnung.
Ja, muss man sagen, also man hat auch den Eindruck, dass möglicherweise einige Spieler mit der ganzen Geschichte besser klarkommen, die sogenannten Trainingsweltmeister, also dass die sich vielleicht sogar wohler fühlen, wenn niemand irgendwie im Stadion rumbrüllt.
Naja, das sind eben Aspekte, die, das werden wir jetzt noch, da werden wir noch ein paar mehr Spiele brauchen, um das wirklich abschließend zu betrachten und beurteilen zu können. Es stimmt natürlich, ne? Du stehst nicht unter dem Einfluss, wenn du jetzt mal zwei Fehlpässe spielst, dass dich das halbe Stadion aus dem Stadion pfeift und dir dann ein schlechtes Gewissen macht. Klar hat man einen Anspruch an sich selbst, den man natürlich auch immer erfüllen will und man ärgert sich darüber, aber dich zieht's eben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig runter. Andersrum ist natürlich auch ein Problem, dass dich die Fans nicht hochpushen können oder aus einem Tief rausholen können, wo du vielleicht ohne Fans gar nicht rauskommen würdest. Das werden wir sehen, klar. Also theoretisch sind die Leute, die anfälliger sind für Publikumseinfluss, ist es für die besser, aber ich glaube, im Nachhinein wird sich Qualität immer durchsetzen. Also die Kameras sind ja trotzdem dabei. Also die Leute, die sonst zuschauen, schauen auch zu und die noch im Stadion wären, die schauen wahrscheinlich auch zu. Also man spielt zwar vor null Zuschauern, aber naja, indirekt gucken ja schon viele zu.
Ja, aber also, ich finde, das ist schon noch mal was anderes. Ich glaube auch der Opernsänger, der an der Semperoper auftritt, für den ist das auch was anderes, wenn der vor leeren Rängen auftritt, als wenn die Zuschauer da sind. Also klar, der kriegt sein Geld für den Gesang, aber wenn der da ins leere Publikum guckt, also da denkt er sich auch, interessant.
Ja, na klar, es ist was anderes, aber die Spieler hatten sich jetzt auch sicherlich genug Zeit, sich ein bisschen vom Kopf her drauf einzustellen. Klar, einige Mannschaften haben es besser hingekriegt als andere. Das war aber von vornherein klar, es kann irgendwie nicht alle überzeugen. Aber ja, also jeder muss gucken, wie er eben seine besten Momente sich da rausziehen kann und wie er das für die Zeit jetzt, wo es erstmal angebracht ist, wie er sich da maximal motivieren kann. Das ist echt nicht. Das ist echt nicht leicht. Also wir machen uns natürlich auch schon mittlerweile unsere Gedanken, was kann man machen und wie kann man es angehen. Und ich glaube, Marco Rose hat gesagt, ne, wer den größten Anteil an Leuten in einer Mannschaft hat, die selbst ein Mensch ärgerlich nicht spielt, immer gewinnen wollen, der hat einen Vorteil.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es ist eine überschaubare Zeit, wo wir solche Spiele sehen. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, es war für mich auch immer der Grund, warum ich mich zum Fußball hingezogen gefühlt habe, weil ich Stadionerlebnisse unbezahlbar finde. Also dieses Gefühl, mit anderen mitzuleiden, ein Spiel zu verfolgen, die Menschen zu beobachten, sich in den Arm zu legen, das macht für mich Fußball aus und auch oder die Leidenschaft Sport. Und ich habe am Wochenende auch mit jemandem gesprochen, gesagt, hey, wenn es dann endlich mal wieder soweit ist und wir ein Spiel mit Zuschauern erleben, ich glaube, dann werden wir beide weinen, weil es dann endlich wieder soweit ist. Wir werden sicherlich noch eine Weile drauf warten, aber wie gesagt, das Gefühl für den Fußball habe ich am Wochenende da noch nicht wiedergefunden. Aber klar, die Umstände sind bekannt, dafür kann jetzt niemand was. Die Schiedsrichter, habe ich den Eindruck, die kommen mit der ganzen Geschichte auch besser klar. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so die ganz großen Fehlentscheidungen gab. Oder ist das nur jetzt eine Spieltagsaufnahme? Ich habe auch so den Eindruck, dass die ihren Stiefel runterpfeifen und merken, okay, hier bin ich wirklich Herr auf dem Platz.
Ja, na klar. Also ich meine, die profitieren natürlich auch davon, dass das Stadion keine Stimmung machen kann, quasi gegen Entscheidungen oder gegen irgendwas. Klar, da rufen vielleicht 11 Mann plus Ersatzbank und sowie Trainerstab rufen, wenn sie mal sich benachteiligt fühlen. Aber das ist natürlich kein Vergleich, wenn jetzt ein Stadion Stimmung macht, ne, gegen eine Person. So. Also von der Theorie her, wie gesagt, wir haben jetzt erst einen Spieltag gespielt. Das ist ein kleiner Maßstab, den wir bis jetzt leider nur haben. Aber ich fand es auch in die Richtung sehr, 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 sehr positiv jetzt, dass die Schiedsrichter, ich meine, du kannst auch viel besser kommunizieren jetzt, ne, mit den Spielern. Das geht alles nicht mehr unter. Du kannst es relativ klar und deutlich ansprechen, ohne dass da jetzt irgendwelche Verständnisprobleme herrschen. Und Spieler machen natürlich Spieler, die immer provozieren, um das Publikum auf die Seite zu kriegen, die haben natürlich auch ein bisschen schlechtere Karten jetzt, ne? Also Leute, die sich dauernd fallen lassen und Freistöße rausholen wollen und damit das Publikum auf die Seite ziehen wollen, die müssen jetzt auch was anderes einfallen lassen. Das wird jetzt auch erstmal nicht mehr so funktionieren vor leeren Rängen.
Nee, das stimmt. Also da gewinnst du auch momentan wenig, wenn du das versuchst. Und weil du es jetzt gerade schon angekündigt hast, klar, die Schiedsrichter können nicht beeinflusst werden in irgendeiner Weise. Das sorgt dann dafür, dass der Heimvorteil, der sogenannte Heimvorteil, komplett obsolet ist. Wir haben an diesem Spieltag einen einzigen Heimsieg gesehen in der Bundesliga.
Ja, klar. Aber das war uns ja vorher auch klar, oder? Also ich meine, der einzige Vorteil, den man jetzt wirklich noch hat, ist, dass man immer an seinem selben Platz sitzt und den Rasen quasi wie kein Zweiter kennt. Aber das hat ja jetzt erstmal nur einen bedingten Vorteil. Also das ist ja der so weicher Faktor, Wohlfühlfaktor und ja, so kleinere Sachen, kleinere Rituale, die man natürlich vor Heimspielen irgendwie besser machen kann, weil man alles kennt, aber... Also schon sehr, 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 sehr gering der Vorteil, wenn das überhaupt einer ist. Deswegen hat mich jetzt nicht grundsätzlich überrascht, dass es viele Auswärtssiege gab oder dass der Heimvorteil quasi im Moment nichts wert ist.
Das dachte ich eigentlich schon, also dass es sich ein bisschen mehr ausspielt, weil viele Mannschaften haben ja gesagt, ja, wir haben es unter der Woche mal probiert und wie das sich hier anfühlt in dem Stadion, das konnte dann eben der Gast klar in seinem Stadion ausprobieren, aber dann eben nicht in dem Stadion, wo er gespielt hat, dann am Samstag oder eben gestern. Und trotzdem kamen die Gäste damit irgendwie besser klar, hatte man den Eindruck. Oder auch das nur eine Momentaufnahme.
Ja, müssen wir mal gucken. Also ich meine,
Overreaction
das ist sicherlich Overreaction Money. Mir lag es auch auf der Zunge. Also lass uns mal gucken, dass wir das natürlich weiter beobachten und gucken, ob das bestätigt wird, unser Gefühl.
Julian Brandt hat nach dem Derby-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 gesagt, uns hat das geholfen, dass wir die Erfahrung Geisterspiel schon hatten. In Paris.
Entgegen meiner These, die ich letzte Woche aufgestellt hatte. Ne?
Ich musste sofort an dich denken und dachte, ach, das bringe ich morgen nochmal.
Naja, aber das Problem ist ja auch, dass sie da sang- und klanglos verloren haben und wirklich naja, für ihre Verhältnisse fast schon unterirdisch gespielt haben. Ja. Und ja, wie gesagt, da war ja noch nicht alles so durchgetimt, ne? So, dass du nur ganz kurz vorm Spiel ins Stadion kannst, um so wenig wie möglich Zeit zu verbringen. Also wer das Konzept, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, mal durchgelesen hat, der wird schnell feststellen, dass die Abläufe völlig andere sind vorm Spiel. Und ja, da ist auch nicht mehr so viel gut Stimmung in der Kabine, wenn du dich teilen musst quasi. Wenn, ich meine, klar, in der Bundesliga sind die Kabinen groß, da kriegst du es vielleicht sogar hin, dass die mit Abstand sitzen können. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Verhältnis, wir müssen dann sicherlich irgendwie in zwei Kabinen uns aufteilen oder so. Also das hat ja so dann auch nicht Kabinen mehr so richtig viel. Wir haben wahrscheinlich, oder wir werden so. entgegen anderer Vereine, die wesentlich bessere infrastrukturelle Voraussetzungen haben, wir werden es hinkriegen, Jens. Okay. Andere anscheinend nicht.
Oh, wow, 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 wow. Da können wir ja dann später noch dazu kommen. Oder willst du gleich Vereine nennen hier, die das möglicherweise nicht hinbekommen? Es ist halt nicht möglich, in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen momentan schon Mannschaftstraining durchzuführen.
Das habe ich gar nicht gesagt, Jens. Ich habe gesagt, das ist entgegen anderer Voraussetzungen in unserem Stadion, dass wir das hinkriegen.
Okay.
Da habe ich auch andere Sachen gelesen.
Okay. Lass uns über die dritte Liga nachher sprechen. lass uns erstmal die Bundesliga abarbeiten. Dieses 4:0 von Borussia Dortmund gegen Schalke, das war schon ja relativ beeindruckend, fand ich. Also ich glaube, wenn das noch mit Zuschauern ausgetragen worden wäre, das war ja der höchste Derby-Sieg der Dortmunder seit den 60er Jahren, ich glaube, da hätte es ordentlich Party gegeben in Dortmund. So war es eher sachlich nüchtern.
Also Dortmund hat mir echt extrem gut gefallen, auch sehr spielfreudig, vor allen Dingen Brandt war ja fast an jeder Situation, die zum Tor geführt hat, nachher beteiligt und auch an anderen gefährlichen Situationen, also war ich richtig beeindruckt, muss ich sagen. Klar, Schalke war jetzt auch wirklich, wirklich nicht so gut, muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Ohne jetzt das Spiel von Dortmund schmälern zu wollen, aber auch Haaland ist auch unfassbar, ne? Das ist zwei Monate Pause. Und der macht direkt mit der ersten Chance wieder das erste, oder mit der zweiten Chance macht er wieder direkt ein Tor. Das ist schon, also da habe ich mir wieder gedacht, okay, vielleicht haben wir auch das alles falsch berechnet und gedacht, ja, vielleicht kommen Mannschaften damit besser klar, die sowieso nicht so viel oder die weniger Zuschauer haben und die, aber ich glaube, im Moment sogar ein bisschen entgegengesetzt, sondern dass die, die wirklich gut sind, vielleicht sogar noch besser sind nachher, wenn sie gar keinen Druck haben und Sachen machen können, wenn man aus dem Training kennt, dann zum Beispiel, da sind sie natürlich, da fallen nochmal ganz andere Tore, ne, weil da natürlich so ein bisschen locker flockig, vielleicht ist es auch so eine Sache, dass die Oberen einfach noch besser werden oder dass der Unterschied noch klarer wird, das könnte ich mir auch vorstellen.
Aber symptomatisch für deine Äußerung steht das 4-0 von Guerrero, ich glaube, das war auch so ein Ding, wo du sagst, ja,
das genau, dann halt also da bin ich mir auch relativ sicher, dass der das vielleicht im vollen Stadion, ah gut, bei 3-0 könnte man schon sagen, ja, hätte er machen können, aber so, ja, also deswegen, das ist so eine kleine These, mal gucken, wie sie sich bewahrheitet in den nächsten Wochen.
Hat Schalke ein Torwartproblem?
Oh, anscheinend, ja, also.
Na, beim zweiten hängt der Markus Schubert auf jeden Fall drin, also ja, der schlagt da nach vorne, das geht auf seine Kappe und beim dritten, ich sag mal,
ich meine, das ist natürlich auch stark, ne? Ja, das stimmt. Ist natürlich auch stark, wie Dortmund das dann macht, ne? Ich meine, das war jetzt nicht, dass er den im ersten in Fuß gespielt hat, aber ist natürlich perfekte Annahme, perfekt weitergespielt, direkt in Lauf und ohne dass Schalke überhaupt danach in irgendeinem Zweikampf war. Und ich glaube, er nimmt den Ball kurz hinter der gegnerischen Hälfte an. Und ja, ich meine, so ein Schlag, den man rausschlagen will, das kann schon mal passieren. Da könnte man eventuell auch sagen, da hätte Schalke ein bisschen besser gefasst sein können und hätte vielleicht ein bisschen besser reagieren können, um überhaupt irgendwie nochmal in Zweikampf zu kommen. Aber na klar, da siehst du als Torwart natürlich immer doof aus. Und ja, beim dritten, klar, der war auch scharf. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 105 km/h oder so. Also der war relativ scharf. Aber ja klar, wenn er so nah am Körper vorbeigeht, dann sagt man ja tendenziell oft, dass man den hätte halten können. Aber klar, also da hängt auf jeden Fall da ein paar Toren mit drin, da braucht man nicht groß drumherum reden.
Und spielt jetzt bis zum Sommer auf Bewährung? Ich glaube, bis zum Sommer guckt sich das Schalke an und entscheidet dann, ob sie eine echte Nummer 1 holen oder jemanden, der Rivale mit Schubert ist im Sommer, oder eine Nummer 2. Ich glaube, Nummer 2 fällt fast aus. Ich glaube, die Entscheidung fällt entweder einer, der auf Augenhöhe ist, oder einer, der sofort gesagt bekommt, du stehst bei uns im Kasten.
Naja, man muss auch noch damit rechnen, Fährmann kommt ja auch zurück, ne?
Ja,
also das ist jetzt auch nicht ganz, der ist jetzt auch nicht ganz, ganz schlecht, muss man dazu sagen. Dem würde ich jetzt zum Beispiel in einem Zweikampf mit Schubert auch zutrauen, dass er sich da durchsetzt. Ja, ich meine, die werden sicherlich damit gerechnet haben. Schubert hat ja auch in Dresden nur wieder mal einen Fehler gemacht und der ist nämlich auch ein junger Spieler. Das muss man natürlich mit einberechnen, aber nichtsdestotrotz ist dann natürlich irgendwann, muss man diesen Lernprozess dann daraus sehen. Und ja, das werden sie natürlich jeden Tag beobachten und dann sich eine fundierte Meinung bilden, weil Anlagen hat er natürlich unfassbar gute, aber zu viele Fehler darfst du dir dann trotzdem auch nicht erlauben, weil da ist das Geschäft dann einfach zu gnadenlos und dann ja, wirst du rausrotiert.
So sieht's aus. Ich glaube, so ein, zwei Jahre erstmal noch zweite Liga, du hast ja gesagt, ist ein junger Torhüter, hätten Markus Schubert gar nicht so schlecht getan. Und dann so Step by Step die Karriere aufzubauen. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden und es wird spannend sein, das jetzt weiter zu verfolgen. Man muss natürlich sagen, Schalke 04 hat dort angeknüpft, wo sie vor der Corona-Pause auch schon aufgehört hatten. Also die Rückrunde läuft verdammt schlecht bei Königsblau. Da sind sie das viertschlechteste Team. Das hat man am Samstag aber auch gesehen. Ein Sieg.
Ja, da gibt's nichts daran zu rütteln, Jens. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und man ist jetzt in so einer komischen Situation. Man ist trotzdem immer noch sehr nah an diesem umkämpften sechsten Platz, den jetzt im Moment Wolfsburg innehat. Da ist man trotzdem noch relativ gut dabei. Nach unten braucht man sich gar keine Sorgen machen. Dementsprechend, das ist, glaube ich, auch ein kleiner Vorteil für Markus Schubert jetzt gerade, um nochmal abzuschließen, das Thema, dass wenn Schalke da jetzt auf sich nicht mehr denkt, dass sie sich für oben irgendwie noch qualifizieren können, dann kann man ja sowieso sagen, okay, dem geben wir jetzt einfach das halbe Jahr, da sind Wellen drin, aber vielleicht entwickelt er sich auch so stark, dass man dann sehen kann, hey, das ist unsere neue Nummer 1 auf längere Sicht. Und ja, das ist jetzt natürlich, die nächsten 3-4 Spieltage sind da jetzt natürlich echt schon mal ein bisschen tonangebend, was das angeht, ob man da abreißen lassen muss oder ob man da vielleicht noch in Schlagdistanz bleiben kann.
wenn es um ein Team geht, was vielleicht den Blick eher in den Rückspiegel tun muss, denke ich mal, kann man von Eintracht Frankfurt sprechen. Auch die mit einer Niederlage gestartet, gegen Borussia Mönchengladbach verloren, auch verdient verloren, waren das schlechtere Team. Aber das sind aktuell nur 5 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Also da muss man ein bisschen auf der Hut sein bei den Hessen, auch wenn die natürlich noch ein Nachholspiel gegen Werder Bremen in petto haben. Aber trotzdem, ich glaube, Freddy Bobic richtig verstanden zu haben am Samstag im ZDF-Sportstudio, die gucken erstmal eher nach unten.
Ja, und das macht das Nachholspiel macht die Situation ja noch gefährlicher, ne? Lass uns mal überlegen, heute gewinnt Bremen abends, dann haben sie 21 und dann in diesem Nachholspiel könnten sie bis auf ja, imaginäre 4 Punkte ranrücken an Frankfurt, das ist natürlich nichts, ne? 4 Punkte. Und in einem Spiel, ja, da bräuchte jetzt auch keine Wunder erzählen, da ist natürlich auch in so einem Spiel ohne Publikum, da ist generell erstmal alles möglich. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie Bremen jetzt die Zeit genutzt hat. Vielleicht gibt's ja doch nochmal diesen letzten Aufbäumer, den ich ja, oder du, wir waren uns eigentlich relativ einig, oder? Dass wir den nicht erwarten.
Okay, ich habe jetzt auf diesen Satz gewartet. Also ich dachte jetzt schon, du erwartest jetzt die große Wiedergeburt von Werder Bremen aus deinen Worten, nee, aber okay.
Nee, ich meine ja, da waren wir uns eigentlich einig, oder? Ja. Dass es also keine furiose Aufholjagd geben wird. Wenn, dann eventuell irgendwie so am letzten Spieltag schleppend über die Ziellinie kriechend, vielleicht Relegation oder so. Ja. Aber ja, man hat auch schon wieder ein bisschen Glück gehabt, ne? Düsseldorf hätte durchaus gewinnen können, auch gegen Paderborn. Da wäre es schon mal ganz düster gewesen.
Auf jeden Fall. Also und von daher muss man mal abwarten. Also das Spiel gegen Leverkusen, ich sag mal, Leverkusen ist jetzt keine Landkundschaft. Also und ich glaube, ja. Bremen ist heute Abend definitiv nicht Favorit. Und wir wissen ja, wir haben es ja schon angesprochen, Heimsiege sind an diesem Spieltag bislang rar gesät. Jedenfalls in der ersten Bundesliga. Ein Auswärtssieg hat der BSC gelandet mit neuem Trainer, mit Bruno Labbadia. 3:0 gegen Hoffenheim. Und ich bleibe ja dabei, Sebastian. Ich glaube weiterhin, es wird eine Netflix-Serie zu Hertha BSC geben. Über was hat man am meisten geredet? Natürlich nicht über den Sieg, sondern über den Jubel der Spieler. Und Labbadia hat danach gesagt, ja, Freunde, wir sind ja nicht im Kirchenchor. Und da muss ich auch, also bei diesem ganzen Jubel, gestern in der Zweitliga habe ich es noch mehr beobachtet. Wenn du in der Nachspielzeit ein Tor schießt, dann kannst du doch nicht komplett klinisch jubeln. Dann ist doch klar, dass mit dir hoffentlich 1-2 Sicherungen durchgehen und dass du dann auch mal in der Traube jubeln willst. Und dann muss man auch hin und wieder mal die Spieler verstehen. Also ist jedenfalls meine Meinung. Ja, jetzt kommst du bestimmt gleich mit deinem Hygienekonzept, aber ich finde, bei einem Torjubel, was immer noch das Höchste im Fußball ist, kann man auch mal für 10 Sekunden kurz jubeln.
Ja, bin ich eigentlich völlig deiner Meinung. Also ich habe es auch ein paar Mal gesehen und man ist natürlich so gebrieft mittlerweile, ja, ne, dass man immer daran denkt, oh, okay, musste das jetzt sein. Aber wie du sagst, Emotionen spielen da natürlich eine riesige Rolle und da geht's ja zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Wiesbadens Tor denke, ne, in der 96. oder 97. und du gewinnst als Vorletzter gegen den Zweiten, ey, das war vielleicht ein absoluter Big Point. Wer weiß, zu was der noch gut war, diese 3 Punkte, dann, das kann man nicht in Worte fassen, was das in einem auslöst. Egal, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht, wenn du der Torschütze bist, der das Tor macht, das Entscheidende, und der Schiri pfeift nicht mal mehr an, dann, ja, das sind schon Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Klar sagt man sich, das sind jetzt besondere Zeiten und allein schon, weil die Zuschauer nicht da sind, müsstest du merken, dass das irgendwas nicht normal ist. Aber ja, da sollten wir jetzt, ich sage auch, da sollte man nicht päpstlicher als der Papst sein, weil wir sagen, dass wir ein Zweikampfspiel erlauben jetzt gerade und das mit vertretbarem Risiko, und dann dürfen wir uns aber auch nicht freuen. Also ich meine, die sollen sich ja nicht ablecken da, die Jungs, ne? Aber wenn man sich mal kurz da in den Arm nimmt, weiß ich nicht, jetzt so schlimm ist.
Welche Spieler hast denn du zuletzt abgeleckt? Aber mal ganz ehrlich, das frage ich mich wirklich schon die ganze Zeit. Meisterschaftsentscheidung. Wenn es ein Team geben sollte, was jetzt nicht beim FC Bayern, denke ich mal, da könnte es relativ klinisch ablaufen, weil die das die letzten Jahre gewohnt sind. Aber wenn jetzt ein anderes Team Meister wird, am 34. Spieltag, Glaubst du, die jubeln so ganz bürokratisch und sagen, ja, schön, deutscher Meister, wunderbar. Oder wenn ein Team die Relegation für sich entscheidet oder ein Team aufsteigt, sollst du dann ganz nüchtern sachlich jubeln? Das hat jetzt an dem ersten Spieltag sicherlich gut funktioniert. Aber ich bitte und ich hoffe, dass die deutsche Fußballliga auch dabei bleibt, keine Sanktion noch für falschen Jubel auferlegt. Also, weil das fände ich klar, das ist sicherlich eine schwierige Zeit und es ist sicherlich auch für den einen oder anderen kein Vorbild, sage ich mal, jetzt mit der Kontaktnähe. Aber das ist im Fußball, da haben wir jetzt die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Der Zweikampf ist dann auch kein Vorbild. Das konterkariert ja auch Social Distancing. Aber der Jubel und der Torerfolg ist für mich immer noch das Größte. Und da sollte man sich wenigstens auch mal für 5 oder 10 Sekunden freuen dürfen. Und Thomas Müller hat es ja gesagt, wir sind ja alle irgendwie getestet. So, und dann schlägt man sich wenigstens mit dem Ellbogen ab oder ja, fasst sich auch mal kurz an. Also finde ich jetzt nicht so dramatisch.
Ja, sehe ich auch so.
Gut. Also sind wir nicht im Kirchenchor. Und wie bewertest denn du die Sache von Heiko Herrlich? Die Augsburg-Geschichte. Also ich musste aus ganz unterschiedlichen Gründen da dann etwas lächeln am Donnerstag. Wir wissen jetzt alle, dass Hautcreme und Zahnpasta offenbar sehr wichtig sind für Kollegen Heiko Herrlich. Ich glaube, der wird in seinem Leben jetzt immer mehrere Tuben Zahnpasta vorrätig haben. Ich glaube, das wird ihm nicht normal passieren. Das ist ja jetzt ausgeschlachtet worden ohne Ende. Ja klar, er hat eine gegen die Regel verstoßen. Er hat sich natürlich auch ein bisschen deppert bei der Pressekonferenz dann angestellt. Er hat sich ja selbst quasi denunziert.
Ja, ich weiß, also das ist auch so eine Geschichte, die mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat, ehrlich gesagt. Und ich konnte mir auch ein Lachen absolut nicht verkneifen. Ich weiß auch nicht, wie hat er sich, ich habe die Pressekonferenz wirklich nicht gänzlich gesehen, hat er sich versprochen oder hat er sich selbst angezeigt direkt oder was? Wie kann man das werten?
Ja, er hat auf der Pressekonferenz dann erzählt, dass er eben raus ist aus dem Hotel, weil er eben unbedingt Creme und Zahnpasta brauchte und dann die Verkäuferin ganz verdutzt war und ihm erstmal gezeigt haben muss, dass man einen Wagen braucht und er hat das dann wirklich auch so gesagt, dass die Verkäuferin, als er dann das Zeug aufs Band gelegt hat und sie ihn dann dort erkannt hat, auch gefragt hat, was haben wir denn für einen Trainer? Das wird sie sicherlich im Nachgang wirklich gefragt haben. Aber eben aus dem Grund, weil er hätte gar nicht dort reingehen dürfen. Er hätte ja, wie gesagt, er hat ja wirklich gegen die Auflagen verstoßen und hat das dann so frisch vom Fröhlichbrei in der Pressekonferenz erzählt. Und ich glaube, das ist ihm dann danach bewusst geworden, heiter Daus, das hätte ich gar nicht gedurft. So, und da war aber das Kind ja schon längst im Brunnen gefallen. Und von daher, ich fragte mich bloß, wie selten müssen denn, das habe ich dich ja schon mal gefragt in der früheren Folge, wann gehen denn Fußballer überhaupt mal einkaufen oder Fußballtrainer? Denn er muss ja zum ersten Mal jetzt einkaufen gewesen sein in Corona-Zeiten. Stichwort Maske und Stichwort Wagen, weil das mit dem Wagen ist ja jetzt in den letzten Monaten immer bekannt, dass man einen Wagen braucht, um einkaufen zu gehen. Das mit der Maske ja dann jetzt auch. Die hat er ja mitgehabt. Da war er ja im Geschäft, im Laden hat er sich ja ordnungsgemäß dann verhalten, bis auf den Einkaufswagen.
Naja, also ich meine, im Hygienekonzept steht ja auch drin, dass Spieler eigentlich nicht mehr einkaufen gehen sollen. Also das ist jetzt keine Entschuldigung für Heiko Herrlich oder dafür, dass man das nicht wissen kann. Aber ich sag's ja, ich würde es ja nur mal gesagt haben, wer es nicht gelesen hat. Da steht, dass möglichst jemand anders einkaufen gehen soll. Wenn man einen Partner hat, dann möglichst der Partner. Und wenn man alleine ist, sollte man jemanden fragen, ob der für ihn einkaufen gehen kann, weil man eben das Risiko so weit minimieren will.
Oh, aber heute dürften alle wieder einkaufen. Also es ist nicht verboten. Das, was er am Donnerstag gemacht hat, war konkret verboten gewesen. So, also
ja, das war während der Quarantäne quasi. Da war ja klar, dass keiner das Hotel verlassen darf oder das Hotelgelände verlassen darf. Genau. Der hat dagegen verstoßen, ja. Aber also ich glaube, man kann ihm schon zutrauen. Er ist auch Familienvater, dass er weiß, wie man einkauft in diesen Zeiten. Wir haben das ja nicht erst seit letzter Woche, ne? Also
ja, aber offenbar war schon zwei Monate mindestens. Also geht doch sonst immer jemand anderes einkaufen. Allerdings hat
aber du weißt ja, wie es ist, Jens. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war er Gedanken oder vielleicht war er in Gedanken völlig in seinem im Spiel drin oder hat irgendwas nachgedacht und hat einfach war eine völlig vielleicht ja. war es einfach eine völlige geistiger Umnachtung, ne? Im Moment geistiger Umnachtung. Und er hat sich irgendwie, hat sich über alles Gedanken gemacht, aber jetzt nicht darum, dass er das eigentlich gar nicht darf. Also ich glaube, böswillig würde man ihm jetzt nicht unterstellen wollen,
dass er da
jetzt
böswillig... Und dort liegt auch der Unterschied zu Kalou.
Ja, ja, das ist für mich gar kein Vergleich. Ich meine, das kann man gar nicht vergleichen. Also er hat sich ja trotzdem an alle Regeln gehalten, quasi außer die, dass er da nicht raus durfte. Aber wie gesagt, da sind wir ja gerade noch im Zweifel für den Angeklagten und sagen mal, dass er das nicht mutwillig gemacht hat, sondern dass er einfach in dem Moment da nicht dran gedacht hat. Weil vielleicht, man ist es ja auch gewohnt, in jedem Auswärtsspiel, wenn du jetzt irgendwo, also vor Corona-Zeit, dann kannst du dich ja da auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt frei bewegen, außer du hast jetzt irgendwelche Sitzungen oder so. Aber wenn da jetzt eine Tankstelle oder irgendwas gegenüber vom Hotel ist, naja, da geht schon der ein oder andere mal hin und holt sich irgendwas, was er vergessen hat. Keine was Ahnung. Denn? Das kann ja immer mal passieren. Ja, Zahnpasta zum Beispiel oder keine Ahnung, Deo oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Käse.
Okay. Ja, also ich mich allerdings jetzt frage, ist das ein Autoritätsverlust? Also Herrlich ist ja jetzt noch nicht lange da in Augsburg, er muss seine Autorität gerade mal aufbauen und jetzt ist ausgerechnet er derjenige, der gegen die Auflagen mal verstoßen hat. Nicht schön.
Weiß nicht, ob es ein Autoritätsverlust, also es gibt sicherlich viel, viel bessere Einstiege als der jetzt von ihm, aber ich meine, seine größte Kernkompetenz ist immer noch der Fußball und dass, wie er die Mannschaft zusammenstellt und wie er mit ihr spricht, da kann er schon noch genügend Pluspunkte sammeln. Aber klar, als Start war es jetzt natürlich nicht optimal, aber da würde ich jetzt trotzdem noch weit weg davon sein zu sagen, ey, dass es da jetzt schon Risse irgendwie geben könnte. Also glaube ich eigentlich nicht.
Nein, aber einige haben schon getitelt, wie lange ist Herrlich überhaupt noch haltbar? Ganz ehrlich. Also
ach so, ja,
und auf der anderen Seite... Ganz ehrlich, ich weiß doch auch, die Fußballer, die schauen da genau hin und die sind da auch genau auf der Hut. Was macht der Trainer, wie macht er das? Und wenn sich so ein Trainer einen Fehler leistet, allzu viele Fehler darf er sich von dieser Art nicht leisten.
Naja klar, er muss sich jetzt natürlich hüten, andere großartig zu belehren, wenn es mal irgendwie vielleicht einen Vorfall gibt, wo man das müsste. Also das natürlich, aber es ist natürlich auch andererseits seine Aufgabe, das zu machen. Also ich meine jetzt, was die Hygienevorschriften jetzt zum Beispiel angeht oder irgendwie so, wenn man mal was sieht, was, keine Ahnung, in irgendeine Richtung geht. Das ist natürlich dann ein schwieriges Thema, aber generell jetzt auf den Fußball bezogen, ja, würde ich jetzt, klar, du hast recht, also die Mannschaften heutzutage sind viel, viel feinfühliger als noch vor ein paar Jahren. Die nehmen alles auf und verwenden alles gegen dich als Trainer, was sie können, aber ja. Gucken wir mal. Also würde ich jetzt spontan nicht sagen, dass das so ganz übel sein wird.
Na gut, wenn früher, ich sag mal, so ein Trainertyp wie Ede Geier sowas sich geleistet hätte, ich glaube, die Mannschaft hätte trotzdem einen Haufen Spundes vor diesem Trainer gehabt daran. Oder Felix Magath, daran hätte sich jetzt nichts geändert. Aber heutzutage funktioniert ja die Generation Spieler auch ein bisschen anders. Und deshalb... glaube ich, muss Herrlich jetzt liefern und auch mit Ergebnissen liefern und auch zurückzahlen quasi.
Na klar, also jetzt gilt es erstmal, durch andere Sachen positiv aufzufallen.
Ja, dann gehen wir in die zweite Liga. Es war ein brutal wunderbarer Spieltag für Dynamo Dresden. Also man hat ja selbst nicht gespielt und ansonsten Ergebnisse, wie sie nicht hätten besser sein können. Ironie-Button aus. Also ganz ehrlich, zweite Liga war harte Kost für mich, der ich Dynamo Dresden jetzt begleite. Wie gesagt, Dynamo selbst konnte am Spieltag nicht aktiv sein. Und die ganzen Mitbewerber dort unten haben gepunktet, haben sogar dreifach gepunktet. Jetzt fragt sich natürlich schon der ein oder andere, was macht das jetzt mit der Mannschaft, was macht es mit den Spielern, wenn sie dann irgendwann die Quarantänezeit beendet haben, wenn sie dann wieder trainieren und dann erstmal spielen können und wenn der Rückstand vielleicht 7 oder 9 Punkte zum rettenden Ufer beträgt, das ist doch für die Psyche jetzt richtig brutal.
Naja, klar, also vor allen Dingen solche Spieltage, die tun dir ja schon weh, selbst wenn du selbst gewinnst. Tut dir das schon weh, wenn alle um dich rum auch gewinnen. Also das ist schon mal Fakt. Und wenn du nicht spielst und alle gewinnen um dich rum, ja, dann ist es natürlich noch, wiegt es noch mal schwerer. Aber ja, mal gucken. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt jeden Spieltag so sein wird. Ich meine, Nürnberg hat jetzt da nicht gepunktet, das war aber auch so ziemlich die einzige Mannschaft, die und Sandhausen, die da jetzt nichts geholt haben. Aber na klar, ganz einfache Rechnung, wenn du bei Dynamo 3 Punkte dazu machst, dann sieht's auch schon wieder ganz anders aus, ne? Und ich denke, gegen Hannover ist das generell schon möglich. Aber na klar, also es wäre schon uncool, wenn jetzt die Konstellation nochmal so sein würde, dass der Vorsprung oder dass der Rückstand nochmal größer wird. Na klar, der Druck wird natürlich, der bleibt. Ich meine, generell ist der Druck sowieso hoch. Ob da jetzt 3 Punkte oder 6 Punkte, na, kleine Unterschiede macht das schon, klar, auf jeden Fall. Aber generell wissen die Jungs, glaube ich, schon, was die Stunde geschlagen hat und das einfach maximalste Punktzahl brauchen, die überhaupt möglich ist. Aber die Situation an sich hat es natürlich nicht leichter gemacht. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ist natürlich auch die große Frage, wann sie dann starten.
Ja, das ist wirklich schwierig.
Ist ja jetzt noch offen, also Fürth nächstes Wochenende definitiv nicht. Und dann aktuell terminiert ist ja der 27. Mai, soll eine Entscheidung in dieser Woche fallen. Ich sag mal so, die DFL hätte ja dieses Spiel gar nicht erst ansetzen müssen für den 27., wenn sie nicht mit dem Gedanken spielt, dass Dynamo da spielen könnte. Und wenn es dazu kommt, also dann hat das wenig mit Chancengleichheit zu tun und dann ist eine Wettbewerbsverzerrung Tür und Tor geöffnet. Also wenn man tatsächlich am 27. Mai spielen muss, Marco Hartmann
hätte man eine Woche Training, ne?
Oder nicht? Ja, mal? Nicht mal. Du, am Samstag sind die 2 Wochen Quarantäne um, kannst du zurückrechnen. Sonntag, Montag,
und
Dienstag.
Viel, was jetzt natürlich doppelt schwer wiegt für Dynamo, ist natürlich, wie viel Mannschaftstraining hat man denn absolviert? 2 oder 3 Tage vielleicht?
Ja, na klar.
Wie viel war das?
Oder Mannschaftstraining länger? Hast du 3 Tage gehabt.
Ja, das kommt natürlich absolut erschwerend noch hinzu, dass man ja wirklich bis jetzt eigentlich so gut wie gar nichts machen konnte, was mannschaftstaktische Sachen angeht. Und klar, da war jetzt generell sowieso nicht viel Zeit, aber eben da zählt eben wirklich jede Einheit dann doppelt eigentlich, was das angeht. Und deswegen, ja, das ist echt ein sehr spannendes Thema, wie die DFL das jetzt regelt. Ich meine, 9 Spiele sagtest du, ne?
Ja.
Wir würden Stand jetzt 11 machen in 30 Tagen. Also ich meine, möglich ist es, aber es ist natürlich trotzdem ein Nachteil. Also das ist ganz klar. Während die anderen Mannschaften so gut wie keine englischen Wochen haben, müsste Dynamo dann 2 hintereinander spielen, was natürlich...
Ja, Dynamo hätte dann nur noch englische Wochen. Also das wäre dann wirklich im Schweinsgalopp bis zum Ende. Und wie gesagt, Hartmann hat ja in dem Interview, was wir vorhin schon zitiert haben, gesagt, eigentlich bräuchte man 2 Wochen. Das ist illusorisch. Aber wenigstens eine Woche sollte man der Mannschaft schon gehen. Und dass man dann, klar, mit dem Heimspiel gegen den
VfB Stuttgart starten kann. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht überlegen, vielleicht kann man das Spiel halt so weit nach hinten wie möglich legen. Ne? Gibt es Montagsspiele in der zweiten Liga jetzt trotzdem?
Ja, klar.
Gibt's, ne?
Ja.
Oder nicht?
Doch, wird es wieder geben.
Doch, das ist ja nicht ironisch,
klar.
Oder?
Nein, ne? Klar. Gibt es Montagsspiele?
Vielleicht kann man
aktuell
das ja
irgendwie tauschen. Aktuell gibt es viele Spiele montags in der Bundesliga, aber die wird es dann schon geben. Aber das Spielefeldspiel wird kein Montagsspiel sein, weil das ja unter der Woche ist. Das ist ja, da ist ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon fest terminiert. Donnerstag spielt Stuttgart gegen Hamburg. Also von daher, das kommt dann nicht in Frage.
Okay, und da meinst du nicht, dass man da so flexibel sein könnte, dass man das tauscht irgendwie,
nein,
dass man Stuttgart Hamburg auf Dienstag legt oder so?
Nein, das glaube ich.
Aber die sind alle so durchterminiert,
die sind jetzt,
dass es wahrscheinlich dann schwierig wird.
Wenn, dann legt man das weiter nach hinten. Aber deshalb wundert mich ja, dass man das schon jetzt erstmal angesetzt hat. Da hätte man auch ganz verzichten können, hätte sagen können, Termin offen, so wie bei den Nachholern von Hannover und Fürth bei diesen Spielen, die jetzt noch gar nicht stattgefunden haben, wo es auch noch keinen Nachholtermin gibt. Also von daher, wenn es so kommt, ist es für mich schon ein Hauch Wettbewerbsverzerrung. Aber müssen wir mal abwarten. Wie siehst du denn die Sache an der Spitze? Das war ein ordentlicher Punch für das Führungstrio. Ich glaube, am ehesten kann das noch Bielefeld verkraften, den Last-Minute-Ausgleich. Aber für Hamburg war es heavy und für Stuttgart noch viel mehr. Also Bielefeld und Hamburg mit dem Ausgleichstreffer jeweils 90+4 und Stuttgart 90+7 dann noch mit dem Gegentreffer zum 1:2 beim SVW in Wiesbaden. Der SVW in Wiesbaden hat gegen den VfB Stuttgart 6 Punkte geholt. 6 Punkte.
Ja, also ich meine, am schlimmsten mit Abstand für Bielefeld, sage ich, weil mit einem Sieg, der durchaus drin war, die anderen haben verloren in letzter Sekunde, ne? Oder den, oder ja, einen Ausgleich, Hamburg hat auch einen Ausgleich gekriegt, aber Frau Bielefeld, das wäre schon ein echter, richtiger Satz gewesen, den sie da gemacht hätten mit einem Sieg. Ja, von daher ärgern tun sich natürlich alle extrem. Ja, 7 Punkte sind gut, aber klar, du hast noch beide direkte Duelle, darfst nicht vergessen.
Stuttgart hast du schon gespielt.
Stimmt, Bielefeld-Stuttgart war das letzte mit Zuschauern, ne?
Genau.
Stimmt, also haben noch Bielefeld-HSV, ja.
Richtig.
Ja, also generell ist es auf jeden Fall ein schönes Polster, was die Arminia da hat. Und es schaut extrem nach einem Zweikampf aus um Relegation und zweiten direkten Aufstiegsplatz. Das sollte sich Bielefeld bewahren, dieses Polster.
Also war es doch am heftigsten für den VfB Stuttgart.
Ja, ja klar, also ich meine, wenn du 0 Punkte gegen WN Wiesbaden, gegen einen der ersten Abstiegsanwärter sammelst, dann ist das natürlich extrem ärgerlich, weil, naja, wenigstens 4 solltest du da vielleicht zumindest holen, obwohl es natürlich immer Mannschaften gibt, die einem nicht liegen können, und das waren jetzt, also das Hinspiel war schon extrem unglücklich, und gut, jetzt war es glaube ich nicht ganz so klar, dass man jetzt sagen konnte, Stuttgart, ey, absolut drückend überlegen, ich habe da auch ein paar gute Chancen für Wiesbaden gesehen, also klar, sind wir unglücklich, aber naja, schauen wir mal, also bitter war es in jedem Fall für alle drei gleichermaßen.
Aber schon kurios, oder? Also wir haben ja nun alle parallel gespielt. Also dass da wirklich bei allen drei Top-Teams dann in der Nachspielzeit da wirklich noch was passiert ist, und das nicht zum Vorteil der Top-Teams.
Und dazu könnte man ja auch noch sagen, ne, dass Heidenheim das Spiel auch noch verliert, ist jetzt auch ein Doppel. Die können sich eigentlich am meisten in den Hintern beißen von den ersten Vieren, weil die wären ja richtig dick im Geschäft gewesen mit einem Sieg. Die wären ein Punkt dran gewesen an die beiden. Und also das wäre schon nochmal ein richtiger Drücker von hinten gewesen. Aber so haben sie nochmal Glück im Unglück gehabt. 4 Punkte sind 4 Punkte.
Sieht schon schwer danach aus, als wenn die drei oben das unter sich ausmachen und Bielefeld aktuell tatsächlich die besten Karten da in der Hand hat. Und deshalb möglicherweise den Ausgleich verschmerzen kann. Für Osnabrück war es natürlich richtig wichtig, weil Osnabrück spielt ja nun keine starke Rückrunde, haben wir auch schon oft diskutiert. Die bleiben zwar auch unten drin, aber haben damit natürlich so ein bisschen Hoffnungsschimmer jetzt wieder mit dem späten Ausgleich, gerade beim Tabellenführer.
Gebe ich dir recht, Jens. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gehen wir in die dritte Liga. Was ist denn jetzt bei euch? Also das sieht jetzt nicht danach aus, als würde es ja im Mai noch Spiele geben. Möglicherweise vielleicht am letzten Wochenende. Man weiß es ja nicht so wirklich. Also in der dritten Liga ist es wirklich ein Hauen und ein Stechen.
Ja, Jens, unsägliche Situation. Also ich glaube, wir als dritte Liga geben wirklich kein gutes Bild ab im Moment. Und zerfetzen uns alle gegenseitig in der Luft, und jeder hat nicht mehr als Vorwürfe für den anderen übrig und keine Empathie so richtig. Und also es ist ja jetzt schon so weit, dass es keine Lösung gibt, die alle zufrieden machen wird. Das ist schon mal klar, davon können wir uns schon mal verabschieden. Und ich bin im Moment auch echt, also erstens kann ich das Thema schon lange nicht mehr hören, weil wir jetzt gefühlt seit 20. April, seitdem wir wieder ins Gruppentraining eingestiegen sind, hat sich jetzt unser Stand immer wieder nach hinten verschoben. Am Anfang waren auch entweder 9. oder 16. Mai. Jetzt sind wir auf 30. Mai, und dann, da reden wir von, du sagst vorhin, 9 Spiele im Juni, und wir haben 11. Also, das ist absolut sportlich, und mit weniger Qualität im Kader und mit weniger Masse oder Breite im Kader vor allen Dingen. Also, das sind natürlich schon Sachen, die sehr schwierig werden nachher, umso weiter das jetzt nach hinten verschoben wird. Und dann würde man ja diese magische Barriere vom 30.06. durchbrechen. Und das bringt dann wieder viele, viele komische Situationen oder unklare Situationen mit sich, weil, ja, da gibt's eben viele Fragezeichen. Und das wollte man vermeiden, aber das war eben auch anscheinend, kann man ja den Leuten so auslegen, die Strategie, das jetzt immer weiter nach hinten zu verfrachten, immer wieder weiter hinaus zu zögern, und jetzt wird es natürlich nicht leichter, sagen wir mal so.
Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, als wenn der DFB eint und versucht, alle irgendwie an den Tisch zu bringen, sondern auch er setzt Brandherde. Also ich fand auch die Aussagen von Rainer Koch, die haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass sich die eine Gruppe noch aufgehetzter gefühlt haben. Dann gab es jetzt offene Briefe und ja, irgendwie müsste es ja im Sinne des Verbandes sein, und das ist der DFB, alle einen Tisch zu bekommen und zu sagen, okay, jetzt reden wir hier mal unter 40 Augen und dann eben noch die Augen des DFB und gucken, dass wir hier irgendwie eine Lösung hinbekommen. Aber das scheint, wie du gerade schon gesagt hast, ganz weit entfernt zu sein. Und weil es eben ganz unterschiedliche Interessengruppen gibt. Und ich kann es mir momentan, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass die dritte Liga in dieser Saison ja noch mal viele Spiele austragen wird. Das ist mein Gefühl. Ich mag mich täuschen, aber weil jetzt auch so viel dort mit reinspielt, dort spielt die Politik mit rein, dann spielen bestimmte Corona-Regeln in einzelnen Bundesländern mit rein. Also von daher ganz, ganz schwierig. Und für euch natürlich, die ihr sagt, okay, wir müssen ja für irgendeinen Sinn trainieren, ist es natürlich auch eine suboptimale Situation, um es mal milder auszudrücken.
Ja, es ist jetzt halt eine ewige Hängepartie schon, ne? Und na klar, du hast immer wieder natürlich auch das Ziel vor Augen, dass es losgehen könnte. Und das ist ja auch nicht mehr weit, ne? Also wenn es jetzt wirklich zum Beispiel der 30. werden sollte, dann sind es ja wirklich auch nur noch 2 Wochen, also knapp sogar nur. Und es ist ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem wir uns gerade bewegen. Und auch sehr, sehr schwierig dann natürlich für die anderen Vereine, die jetzt noch kaum angefangen haben zu trainieren. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und vor allen Dingen dann mit Hinblick auf das Pensum, was wir da abreißen müssen, macht die Sache nicht einfacher, Jens. Und wie gesagt, ich bin eigentlich schon fast durch mit dem Thema, weil mich das so, es brodelt in mir unglaublich und es ist einfach schwierig zu fassen. Ich dachte nicht, dass es so weit kommen könnte, dass man sich so extrem zerstreitet in der Situation. Es scheint ja auch in den Konferenzen immer ganz ordentlich zu sein, aber nachher, sobald jeder wieder für sich ist, geht's wieder los und jeder versucht, seine eigenen Interessen nach vorne zu schieben. Und ja, dementsprechend ist eine Einigung im Moment ja nicht mal so richtig in Sicht, ne? Es gibt, ich weiß ja gar nicht, was alles, da mussten ja so viele Dinge passieren, dass wir jetzt wieder spielen sollten, die, ja, schwierig.
Ja, das ist wirklich schwierig und die Befürworter des Abbruchs führen ja nun auch ganz unterschiedliche Sachen rein. Sicherlich darf man den sportlichen Aspekt dabei nicht vergessen, aber sie führen halt auch ein paar andere Dinge mit an. Also es ist ja nicht nur der rein sportliche Aspekt, auch wenn das von der anderen Gruppe dann immer wieder vorgeworfen wird. Also von daher kommt da so viel rein und da den gordischen Knoten zu durchschneiden, ist aus meiner Sicht ganz kompliziert und ich finde, ja, der Verband gibt da kein gutes Bild ab. Karl-Heinz Rummenigge hat ja gestern auf die Kritik von Fritz Keller, der ein Interview im Spiegel gegeben hat und der ja auch so ein bisschen das Fußballgeschäft allgemein kritisiert hat, die Fußballmillionäre, hat er ja dann zurückgeschossen, hat gesagt, naja, der DFB und der Verband sollte erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Da hat man genügend Probleme in den letzten Jahren, hat immer der DFB für die Schlagzeilen gesorgt und man sollte erstmal zusehen, dass man seine eigenen Ligen wieder an den Start bekommt. Stichwort Frauenbundesliga und eben auch Stichwort dritte Liga. Und ja, da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ich habe dir ja meine Meinung gesagt, ich wage es ja sowieso zu bezweifeln, ob die dritte Liga jetzt spielen muss. Also alle anderen Premium-Ligen in anderen Sportarten haben abgebrochen. In Deutschland spielt die erste und zweite Liga. Irgendwo musst du den Cut machen und wirst ihn auch machen müssen, in der Zeit jetzt.
Ja, aber wir sind ja schon noch eine volle Profiliga. Von dem her würde ich immer sagen, also dass wir da schon so ein bisschen mit dazugehören. Ne? Also,
aber ihr seid klar, natürlich unter anderem jetzt, Dach, Alter, und das macht schon wieder anders.
Das wäre mein nächster Satz gewesen. Das ist natürlich das, was die Sache auch kompliziert macht, dass wir eben unterm Dach des DFB sind und die DFL da nochmal andere Möglichkeiten hat. Und da sollte man sich jetzt vielleicht auch generell für die Zukunft Gedanken machen, ob man das nicht vielleicht ändern sollte. Weil es macht die Sache unnötig kompliziert und ja, unsäglich mittlerweile. Also ich meine, ich will nur mal zu denken geben, alle mit ihren offenen Briefen ist ja alles schön und gut, dass man dann mit 24 Mannschaften angeblich spielen will. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man dann noch dazu die Saison so spät wie möglich beginnen will, weil man ja fürchtet, dass man da theoretisch auch noch eine Weile mit Geisterspielen spielen will, führt das natürlich auch zu einer Extremsbelastung von den Spielern. Ne? Also da reden wir davon, eine Saison von September bis Mai mit fast 50 Spielen durchzuprügeln. Und also das ist auch die sagen, dass es jetzt Harakiri ist, da finden sie es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn das jetzt wäre. Und weil man das natürlich aus deren Sicht besser planen könnte, aber du hast weniger Geld zur Verfügung nächstes Jahr wahrscheinlich, musst aber eigentlich einen größeren Kader haben, weil du viel mehr Spiele hast. Also das bringt zusätzliche Probleme mit sich, die da jetzt meiner Meinung nach ein bisschen hinten runterfallen. Und weil man alles sagt, ja, da können wir mehr planen und da können wir das machen, ja, aber also die Probleme werden ähnlich sein. Ja, das ist ja jetzt die Variante, die viele Mannschaften, die Abbruch befürworten, jetzt hervorbringen, dass es eben keine Absteiger gibt, alle steigen auf von unten und dann hast du eben eine überladene Liga, hast noch den Landespokal dazu, wo man auch eine Regelung finden muss, weil da kann ich da auch nicht noch 8 Spiele dazu machen, da sind wir bei 55 Spielen und deswegen, ja, sollte man gucken, dass man nicht das eine jetzt verneint und im nächsten Moment aber eine ähnliche Situation dann als okay empfindet.
Was ist denn vom Bundestag in einer Woche zu erwarten?
Das fragt sich sicherlich jeder, Jens, was da zu erwarten ist. Ja, eine Entscheidung hoffentlich. Ja.
Glaubst du, wenn jetzt die Entscheidung auf den Bundestag fällt, dass dann gesagt wird, okay, in 5 Tagen beginnen wir? Das kann ich mir eben auch nicht vorstellen.
Also generell muss ja auch erstmal die Politik ihr Go geben. Ne? Also so. Wir haben immer noch kein Go von der Politik. Dementsprechend muss diese Voraussetzung würde erstmal erfüllt sein müssen, bevor überhaupt da jetzt noch andere Sachen wieder reinspielen können. Hm. Wie lange hat man Mannschaftstraining vorm Spiel und was ist vertretbar überhaupt? Wie viele Spiele kann man überhaupt machen im Zeitraum, ohne dass es wirklich absolut Harakiri wird? Und das sind natürlich Fragen, die man sich stellen muss. Und was wird natürlich immer schwieriger, je länger das jetzt dauert. Ne? Klar, die Politik, die schert sich natürlich nicht so um die dritte Liga wie um die erste Liga, ist ja logisch. Da ist viel weniger Geld, was da im Umlauf ist und dementsprechend ist das ja wie so
eine ganz andere.
Genau, ist das ja wie so eine Blase an der Hacke wahrscheinlich für die Politik jetzt, dass sie sich damit auch noch beschäftigen müssen. Die haben natürlich auch wichtige Sachen zu tun, ist ja klar, und müssen sich nicht nur um Fußball kümmern. Und der erste Spieltag war jetzt sicherlich erstmal, glaube ich, eher ein Vorteil für die, die weiterspielen wollen, weil man gesehen hat, dass das funktionieren kann. Also das ganze Konzept, ohne dass ich jetzt Aufmärsche gezeigt hätten oder so. Also von dieser Sicht her war es jetzt erstmal eine positive Erscheinung. Aber klar, also diese Beschränkung in den jeweiligen Bundesländern, die ja anscheinend unüberwindbar sind, die spielen natürlich auch eine Rolle. Und keine Ahnung, da müsste die Politik dann ein entscheidendes Wort sprechen, weil was will der DFB da machen? Also da sind natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden.
In Sachsen-Anhalt bis 27. Mai, in Thüringen bis 5. Juni.
Ja, Wettkampf, ne? Aber es dürfen sich da in Sachsen-Anhalt dürfen sich trotzdem 5 Mann irgendwo treffen. Also und ja.
So dürfen in Sachsen-Anhalt und Thüringen draußen Weder Trainingseinheiten in Mannschaftsstärke noch Wettkämpfe ausgetragen werden.
Ja, aber das durfte in Bayern auch nicht gemacht werden bis zu einer langen Zeit.
So.
Und man hat es trotzdem geschafft. Nur mal so. Ne? Und wir leben in dem Land, wo es am meisten Infizierte gibt.
Ja, so steht's aber nun mal geschrieben. Also es ist halt, aktuell stehen die Daten so.
27. Ich sag's mal, auch, wie es bei uns war.
So. Mal schauen, wie es da weitergeht.
Die Nachspielzeit.
Hast du Sebastian Vettel zur Notiz genommen? ja. Das Aus bei Ferrari ist ja seit 2015 für die Roten gefahren. Jetzt seine letzte Saison. Vettel und Ferrari hat nicht so gepasst wie Schumi und Ferrari, muss man ganz deutlich so sagen. 14 Siegen hat er mit der Scuderia eingefahren, aber der große Triumph, der Weltmeistertitel, das hat nicht funktioniert. Ob das in dieser Saison noch klappt, dickes, fettes Fragezeichen, was man ja auch noch nicht so richtig, klar, die wollen auch demnächst Geisterrennen fahren, aber da scheint mir Mercedes auch besser aufgestellt zu sein.
Ja, also ich bin jetzt wirklich alles andere als glänzend informiert, was die so die täglichen News angeht, aber das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen und er geht auch nicht zu Mercedes, ne?
Das war auch relativ also schnell klar. Auch die Verträge der beiden Fahrer laufen zwar aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel, die wollen natürlich mit Hamilton verlängern und dass er mit Hamilton zusammen in einem Cockpit dann fährt oder für ein Team fährt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Möglichkeiten für ihn. Vielleicht sagt er ja auch, Europa, das war's für mich. Wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Also er ist schon noch in einem Alter, wo er das ein oder andere Rennen bestreiten kann. Wie gesagt, das mit Ferrari, glaube ich, war jetzt nicht unbedingt das Team, was mit Vettel so harmoniert hat.
Gibt es ja noch einen aufstrebenden Stall, wo es passen könnte?
Muss man
abwarten. Du scheinst ja da viel weiter drin zu sein als ich.
Ich habe es jetzt die Woche ein bisschen verfolgt. Carlos Sainz wird ja jetzt sein Nachfolger, hatte man gedacht, dass er zu McLaren geht, aber McLaren hat dann ist auch besetzt. Also von daher wird spannend, was mit Sebastian Vettel passiert. Und wenn denn gefahren wird, dann kann er ja dann bei den Rennen noch ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben. Der Sepp, immerhin vierfacher Weltmeister gewesen, ja. Damals noch mit Red Bull. Und man darf nicht vergessen, der ist nach Michael Schumacher der zweiterfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer. Das gerät dann immer manchmal so in Vergessenheit, weil es eben zuletzt mit Ferrari bei ihm nicht so lief. Und heute die letzten beiden Folgen von Air Jordan, The Last Dance, schwingt bei mir ein bisschen Wehmut mit.
Ja, ich dachte schon, du sprichst es nie an. Wir könnten noch eine Stunde drüber reden und ich hätte viel Gesprächsstoff und ich kann es auch kaum erwarten. Werd das schön zelebrieren heute Abend und werd mir beide Folgen hintereinander angucken und ja, also ich meine, es ist ja trotzdem so ein bisschen skurril, aber jeder weiß, was passiert, aber trotzdem ist es irgendwie, will man nicht, dass es zu Ende geht, ne? Ja. Also Es ist sehr, sehr cool, sehr coole Einblicke und ich war ein bisschen, ich war nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber man hat ja davor gesagt, man wird den wahren Michael Jordan sehen, wie er zu seinen Mitspielern und so ist. Also so, was ich jetzt aus dem Training im Fußball kenne, also das hat mich jetzt, Alter, fand ich jetzt nicht, also klar, eine Backpfeife oder einen Schlag, das gibt's im Fußball sicherlich auch öfter mal, dass es im Training passiert. Aber da war jetzt nichts so dabei, wo ich sage, ey, sowas habe ich noch nie gehört, also das wäre jetzt zu hart und
ja, nee, aber da dachte ich schon,
dass es ein bisschen weiter unter die Gürtellinie noch geht und dass es wirklich richtig fies ist, aber das war jetzt so ein bisschen, wo ich sage, okay, das wäre jetzt noch zu vertreten gewesen.
Gut. Er hatte sicherlich auch dann noch ein kleines Mitspracherecht und ich weiß, dass er vor der Ausstrahlung so ein bisschen Angst hatte um sein Image, aber bis jetzt kommt das trotzdem weiterhin glasklar rüber und ich glaube, er wird für die Generation Millennium, die ihn gar nicht spielen gesehen hat, jetzt ja noch heroischer, dass die sagen, boah, was ist denn das für ein Sportler gewesen? Ich bin ja der Meinung, er war ein super, super Sportler, aber als Teambesitzer so lala. Und ich weiß auch gar nicht, ob er ein großer Trainer geworden wäre. Das sagt man ja immer oder fragt man ja immer bei großen Sportlern, ob die dann so ein großer Trainer geworden wäre. Weil als Trainer muss ja ganz andere Voraussetzungen haben, auch ganz andere Eigenschaften haben, um mit dem Team umzugehen. Und da weiß ich gar nicht, ob er die so gehabt hätte. Und wenn der Trainer der Star der Mannschaft ist, dann ist das auch nicht immer ganz so einfach.
Ja, ich glaube auch, das war eine weise Entscheidung von ihm, das nicht zu versuchen als Trainer, weil ich glaube, mit seinen Ansprüchen, die er natürlich auch an sich hatte und die er auch an generell an Arbeit hat, also ich weiß nicht, ob man das als Spieler je erfüllen könnte, seine Erwartungen, ne? Und ich glaube, dass das für alle schwierig gewesen wäre. Für ihn einerseits, weil er dann ja auf irgendeine Art und Weise immer wieder enttäuscht gewesen wäre. Und für die anderen, weil sie die Erwartungen gar nicht erfüllen können irgendwie, weil es ist ja schon ein besonderer, dieser Ehrgeiz, den man da sieht, das ist ja schon, Ne? Da gibt's ja noch Geschichten, dass ihn mal irgendein Spieler bei einem Tischtennisspiel geschlagen hat. Dann hat er sich zu Hause eine Tischtennisplatte geholt für zu Hause und hat so lange gespielt, bis er der Beste von allen war. Und also sowas ist, so ein Mensch ist der, ne? Der muss sich immer wieder extra Motivation suchen. Und man sieht ja auch, das ist so eine gewisse Weise Adrenalin-Junkie, ne? Also so, der sucht immer wieder nach neuen Herausforderungen, was ihn auch kickt. Und jede kleinste Sache kann das fast zum Überlaufen bringen. Überleg mal, der arme Trainer der Seattle Supersonics, der da einfach vorbeigelaufen ist an ihm. Und er hat das als Grund genommen, ihn dann zu bestrafen dafür quasi. Also vielleicht war das, keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur eine unangenehme Situation für den und der dachte, okay, dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich da jetzt dem irgendwas erzähle. Also ich meine, das ist schon ein schwieriger Mensch, ne? Ich meine, der eine Mitspieler hat gesagt, der kann gar nicht nett sein, es ist unmöglich nett zu sein für ihn. Das ist schon auch ein harter Satz, ne? Mhm. Über jemanden trotzdem.
Mhm. Lässt du deine Kinder beim Mensch ärgere dich nicht Spiel gewinnen?
Ich lasse die nicht gewinnen, aber wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie halt. Was soll ich machen? Irgendwann gewinnen sie ja auch mal.
Das, aber du bist nicht Glücksspiel. So vom Ehrgeiz zerfressen, dass du dann im Keller, ich sag mal, Mensch, ärgere dich, Spiel aufbaust und dann so lange spielst, bis du alle Würfel. So,
nee. Okay. Nee, das stimmt. Das ist schon, also ich verliere, also alles, was Training angeht und so, verliere ich wirklich äußerst ungern. Aber ich laufe jetzt nicht in Gefahr, irgendein Spielproblem deswegen zu haben, weil das ist ja bei ihm auch so ein bisschen, das ist ja echt schwierig, ne? Er ist echt ein Zocker. Er ist echt eine Persönlichkeit. Schwer. Was mir zum Beispiel völlig untergeht, ist das Thema Familie. Das gefällt mir nicht so richtig.
Das haben sie völlig rausgelassen, das ganze Thema. Mit seinen ganzen Frauen und so. Wie gesagt,
Söhne. Der hat ja auch Söhne. Also, dass die gar nicht zu Wort kommen und jetzt auch mal sagen, wie es ist, ihn als Vater zu haben, das hätte ich jetzt auch mal interessant gefunden. Einfach so mal ein paar Infos. Wie hat er sie erzogen? Wie ist er, weil aus der Ansprache von Kobe Bryant oder aus der Rede in der Halle bei der Trauerfeier konnte man ja auch entnehmen, er hat ihm viele Tipps als Vater gegeben, also muss er irgendwie, und Kobe Bryant gilt ja als überragender Vater in den Kreisen, als der sich toll mit seinen Kindern auseinandergesetzt hat und die Kinder haben ihn abgöttisch geliebt, das muss er dann gewisserweise auch auf Jordan zählen, weil wenn er sich so viele Tipps geholt hat, also es ist jetzt natürlich ein Überkreuzvergleich, vielleicht hinkt er auch ein bisschen, aber ich meine ja nur, das wäre mir jetzt schon auch mal
familiär, kommt ja einiges rüber, also gerade die Geschichte mit seinem Vater, die ihn schwer belastet hat, was für ihn ja auch ein Trauma war und was dazu geführt hat, dass er ja zwischenzeitlich seine Karriere beendet hat. Ich glaube, das kommt schon ganz gut rüber und ich glaube, das hat ihn auch extrem belastet und die Details dieser Geschichte wusste ich in dem Maße auch nicht mehr und das ist schon sehr, sehr heftig, also und deshalb kann man ja dann auch diese Tränen, wo er dort auf dem Boden liegt nach dem Titelgewinn am Vatertag umso mehr verstehen. Also,
das ist auch interessant. Wusstest du das? Das war das erste Mal, dass sie den Ton dazu abgespielt haben. Das war davor. Niemand wusste das, dass er so geweint hat, also dass er es so sich angehört hat. Man hat immer nur die Bilder gesehen. Ja. Aber ich meine, man hatte das natürlich immer mit dem Tod des Vaters in Verbindung gebracht. Aber das war das erste Mal, dass man das mit Ton gehört hat. Das ist schon... Ja, das war schon echt, echt hart, muss ich echt sagen. Also da habe ich auch extrem mitgelitten mit ihm in der Situation. Aber auch so was ich mir stundenlang angucken könnte, wie er da mit der Zigarre im Mund in der Kabine sitzt und mit seinem Baseballschläger da so Trockenübungen macht und über den Spieler des gegnerischen Teams so sagt, ja, es ist immer leicht, wenn man vorne ist, große Klappe zu haben, aber wenn es unentschieden steht, dann. Und wie er das so mit der Zigarre im Mund, also legendär, das ist heute undenkbar, aber absolut, macht ihn nur noch legendärer, diese Geschichte.
Und last but not least, eine Legende, eine deutsche Legende hat heute Geburtstag, also eine Showlegende. Thomas Gottschalk wird heute 70. Das waren noch Zeiten, Wetten, das, da rückte die Nation am Samstagabend kuschelig auf dem Sofa zusammen. Ach, das waren Kindheitserinnerungen, wenn Wetten, das lief, da haben wirklich alle eingeschalten. Das war was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Also Thomas Gottschalk ist für mich wirklich eine Legende. Der ein oder andere mag das vielleicht anders sehen, aber einer der größten deutschen Entertainer. Und er hat mir natürlich mit dem Satz, den er in einem Interview jetzt in diesen Tagen gesprochen hat, aus dem Herzen gesprochen. Er hat gesagt, die größte Freude habe ich auch heute noch, wenn ich vor einem Radiomikrofon stehe.
Ja, also ich verbinde die gleichen die gleichen Erlebnisse wie du. Also ich habe Wetten, dass auch richtig, richtig oft geschaut und habe ihn immer als extrem Showman wahrgenommen, der das echt richtig cool gemacht hat. Und da hat ja wirklich das Who is Who der Welt da gesessen auf seiner Couch. Ne? Also da gab es ja kaum jemanden, der da nicht gesessen hat. Und in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, schon absolut auch eine Legende des deutschen Fernsehens.
Muss man so sagen. Happy Birthday für Thomas Gottschalk. Sebastian, wir hören uns nächsten Montag wieder und sind dann vielleicht schon ein bisschen schlauer, wie es mit der dritten Liga weitergeht. Auf jeden Fall sprechen wir dann über den nächsten Geisterspieltag in Liga 1 und Liga 2. Und bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Vater- oder Männertag am Donnerstag und bis zum nächsten Montag.
Ja, Jens, mach's gut. Ich hoffe auch, dass wir eine Entscheidung haben.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.